Ich habe eine Botschaft hier. Könnt ihr das lesen? Wird schwer? Ihr könnt es nicht lesen? Keine Chance? Was da drauf steht? Da habe ich klein genug geschrieben, zum Glück. Ich habe aber die gleiche Botschaft nochmal hier. Es geht mir jetzt auch nicht um die Botschaft, aber ihr könnt es lesen, ne? Alle. Ne? Groß geschrieben. Gut, diese Botschaft ist ja eindeutig. Es geht mir aber jetzt gar nicht darum, was da steht, sondern das eine war klein geschrieben, ihr konntet das nicht lesen, das andere war groß geschrieben, ihr konntet das lesen. Ja, wenn ich das größer geschrieben, also noch größer geschrieben hätte, dann so hier vielleicht den ganzen Spruch hier dran, hätte da auch alle das lesen können. Noch viel besser. Wenn ich jetzt eine große Botschaft, also wirklich viel Text auf so einer Schrift hier auf das Papier bringen würde und hier alles so hinhängen würde, würde da sicherlich sagen, oh, was eine Papierverschwendung. Ja, das könnte man so sehen, aber auf jeden Fall kommt die Nachricht an. Also wenn ich das jetzt so auf einen kleinen Zettel schreibe, vielleicht so klein, dass wirklich, wenn man selbst davor ist, das kaum noch lesen kann. Ich merke immer mehr, dass ich eine Brille brauche. Besonders auch jetzt, wenn ich hier schreibe oder am PC bin, merke ich das immer wieder, dass das besser wäre. Aber ich bin wahrscheinlich zu eitel oder meine Neugierde, was da wirklich steht, ist nicht groß genug. Ich weiß es nicht. Jedenfalls weiß ich, ich bräuchte eine. Aber ihr könnt das jetzt, konntet das alle super lesen. Paulus hat seinen ganzen Brief, auch diesen Galaterbrief, ziemlich groß geschrieben. Vielleicht nicht so groß wie ich jetzt hier auf meinen Zettel, nicht so große Buchstaben, aber ziemlich große Buchstaben hat er geschrieben. Also deutlich größer. Damals, zu der Zeit, wurde auf Papyrus geschrieben. Papier gab es noch nicht in dem Sinne wie heutzutage, sondern im Papyrus. Aus Gras wird das hergestellt und darauf wird geschrieben. Und dieses Papyrus war wirklich teuer. Es ist wirklich ein teurer Rohstoff gewesen. Der Galaterbrief war der erste Brief praktisch, den Paulus geschrieben hat. Davor gab es noch gar keinen Apostelbrief wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich wirklich der allererste Brief, der überhaupt geschrieben wurde von den Aposteln. Und Paulus hat die Mehrkosten nicht gescheut, weil ihm die Botschaft wichtig war. Die Wichtigkeit der Botschaft sollte verdeutlicht werden. Er wollte, dass wirklich die Botschaft dieses Briefes an die Leser ankommt, dass die das sehen und erkennen, boah, diese Botschaft ist dringend. Das hat er durch diese Schriftgröße versucht auszudrücken. Ja, wir lesen jetzt zuerst mal den Text. Das ist jetzt Galater 6, die Verse 11 bis 18. Galater 6, Verse 11 bis 18. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Denn in Jesus Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme der Frieden und Erbarmen. Und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, ihr Brüder. Amen. Ja, Paulus, ja, bezeugt sich, Paulus bezeugt sich nicht nur als Schreiber dieses Briefes, sondern durch die Wahl seiner Schriftgröße will er deutlich machen, dass diese Botschaft, die er geschrieben hat, wirklich eine große Dringlichkeit hat. Ja, die ganze Botschaft des Galaterbriefes, heute machen wir ja nur die paar Verse, aber die ganze Botschaft ist klar, aus Gnade und nicht durch Halten von Gesetzeswerken. Das ist das große Problem der Galater gewesen, war immer wieder auch das Problem anderer Gemeinden, aber hier in Galater, in Galatien, in dieser Provinz Galatien, war das wohl sehr extrem und auch überhaupt das erste Mal, dass die, war die erste Apostelreise von Paulus und direkt ihm folgten sofort die Gesetzeslehrer von den Juden, die meinten, die müssen sich beschneiden lassen. Ihm ist wichtig, dass diese Botschaft ernst genommen wird, dass sie wirklich dass sie so wichtig ist, dass sie kein anderes neben sich bestehen lässt. Sie ist absolut, diese Botschaft. Er weiß praktisch um die falschen Lehren, die in die Gemeinde in der Provinz Galatien eingedrungen sind und bekämpft sie wirklich auf das Äußerste. Ja, die großen Buchstaben sind praktisch ein Ausdruck seiner Gefühle bei der Bekämpfung dieser Gesetzeslehrer. Also die Gemeinde wieder zum Gesetz und zur Beschneidung führen. Diese Botschaft, die vermitteln, die bekämpft er. Ja, einige Ausleger behaupten, dass vielleicht auch mit Paulus seinen schlechten Augen zu tun haben könnte, dass er ein Augenleiden hätte. Ich habe zwei Kommentare gelesen. Die einen sagen, dass das so ist, während die anderen sagen, das hat nichts mit dem Augenleiden zu tun, sondern wirklich, dass ihm die Dringlichkeit dieser Botschaft wichtig ist. Also, wenn das wirklich an den Augen gelegen haben sollte, na, dann könnte ich mir auch vorstellen, dann hätte Paulus das auch geschrieben. Warum soll er diesen Satz sonst stehen lassen? Was macht das für einen Sinn, wenn das wirklich mit den Augen zu tun hätte? Dann hätte er vielleicht geschrieben, bitte betet für meine Augen an die Gemeinde. Oder irgendwas hätte er dann dazu noch gesagt. Aber nein, es geht ihm wirklich, diese großen Buchstaben sind die Dringlichkeit in seinen Worten. Es ist zwar richtig, dass er spätere Briefe wirklich von Mitarbeitern hat aufschreiben lassen und die auch zusammen mit ihnen geschrieben hat. Aber er ist eben immer der Hauptverantwortliche in diesen Briefen gewesen. Und dennoch ist ja hier diese Tatsache mit den Augenleiden nicht die Grund in diesem Brief für diese große Schrift. Ja, Vers 12 zeigt, dass die jüdische Irrlehre schon ganz eindeutig ein fester Bestandteil in dieser Gemeinde ist. Na, dass sie wirklich dieses angenommen haben, die Beschneidung, das Halten der Gesetze, Halten von bestimmten Tagen, diese ganzen Sachen sind definitiv in die Gemeinde eingedrungen und wird jetzt auch von den Lehrern in der Gemeinde weitergegeben. Es geht nicht mehr um die von außen kommen, sondern dass das hier wirklich in der Gemeinde Einzug gehalten hat und so auch von allen, die in der Gemeinde ein Amt haben, zu lehren, auch weitergegeben wird. Oder von vielen zumindest. Nicht vielleicht von allen, aber von vielen. Also es muss viele Christen da gegeben haben, die diese Gesetzlichkeit, Religiosität angenommen haben und die bedrängen diejenigen, die das noch nicht angenommen haben, weiter, dass sie das auch machen. Ja, das Kreuz ist ein Anstoß und ein Ärgernis. Es ist für die Heiden eine Torheit, für die Juden ein Ärgernis. Das ist auch heute immer noch Bestandteil in den Gemeinden. Auch bei uns kann das immer noch schnell Einzug halten. Es ist nicht das Problem, dass die Gnade komplett abgelehnt wird. Die ist ja noch da. Aber dann kommt noch etwas hinzu. Und diese Gesetzeswerke, die haben mit dem Evangelium nichts zu tun. Ja, wir sollen gute Werke tun. Weil die sollen wir tun aus Liebe zu Jesus, weil wir von ihm durch die Gnade reich beschenkt wurden. Deswegen sollen wir Gesetzeswerke tun. Aber nicht um Errettung zu erlangen oder vor Gott zu kommen. Die Errettung geschieht allein eben aus dieser Gnade. Dennoch neigen alle Menschen, wirklich alle, und da schließe ich mich ein, seid ihr, wenn ihr wirklich auf euer Herz guckt, glaube ich, dass auch bei euch immer etwas ist, was muss ich für Gott tun? Eigentlich musst du gar nichts tun. Du darfst tun, weil du ihn liebst. Aber wenn du etwas für ihn tust, weil du meinst, du musst es tun, da kommst du nicht näher zu Gott. Ja, das persönliche Ansehen dieser Menschen ist ihnen wichtiger als die Wahrheit. Und sie rühmen sich auch noch, wenn sie andere Menschen zu diesen Gesetzeswerken zurückbringen, rühmen sie sich. Dass sie, ja, guck mal, ich habe hier Menschen zu diesem Ganzen gebracht. Ne? Das sind meine Nachfolger. Dafür rühmen die sich. Und das ist ja, etwas, was Paulus ja überhaupt nicht irgendwie akzeptieren kann. Ja, umso mehr man nur die Gnade durch Christus lehrt, umso mehr Gegenwind wird man persönlich bekommen, wird eine Gemeinde bekommen. Umso mehr wirklich nur die Gnade verkündet wird, umso schwieriger wird es, ja, dass die Welt uns akzeptieren kann. Es geht so weit, also der Gegenwind kann so weit gehen, dass man Verfolgung erleiden muss und sogar, dass einige Christen, die sagen, ja, wir haben das angenommen, zusammenbrechen und wieder auf diese Gesetzlichkeit, auf diese Lehren zurückgehen. Und das alles nur, damit sie eine scheinbare Ruhe und scheinbaren Frieden bekommen. Das ist aber nicht der Frieden, von dem Jesus spricht. Nur, dass wir keine Verfolgung haben. Diesen Frieden hat Jesus uns nicht versprochen. Er hat sogar gesagt, so wie sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. So wie sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Ich lese den Vers aus Johannes 14, Vers 27 vor. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Den Frieden, den Jesus meint, das ist einmal der Friede mit Gott, dass wir mit Gott versöhnt sind. Und dann ist es der Frieden im Herzen, dass wir eine Wohnung im Himmel haben. Dass wir ja im Himmel unsere Namen angeschrieben sind, dass wir nun vor Gott treten dürfen. Es ist ein ja, Frieden mit Gott und ein tiefer Frieden im Herzen, weil wir eben seine Kinder sind. Vom weltlichen Frieden spricht Gott überhaupt nicht. Wenn Krieg ist um uns herum, wenn man uns verfolgt, wenn man uns sogar tötet, das kann diesen Frieden nicht nehmen. Wenn das weg ist, das ist der Frieden, den die Welt gibt. Ja, gut. Aber zu welchem Preis? Zum Preis der Wahrheit? Dass wir nicht mehr die Wahrheit sagen? Der Friede Gottes und der Frieden im Herzen, den wir von Gott bekommen, der ist es, den ja, wir versuchen sollen, immer tiefer in unseren Herzen zu lassen. Also den Frieden mit Gott, den haben wir, den können wir nicht. Aber der Frieden in unseren Herzen, dass der tiefer wird, dass wir darin wachsen und immer mehr darauf schauen, das ist, soll etwas sein, wonach wir streben sollen. Aber diese Menschen in der Gemeinde, die waren halt verzagt, sie waren verschreckt und deswegen haben sie diesen Frieden, den die Welt gibt, den haben sie gesucht. Ja, das Herz dieser Menschen ist verschreckt und verzagt. Ja, und darum sind sie bereit, die Wahrheit des Evangeliums abzumildern, nur damit sie eben diese Verfolgung oder so alles nicht erleben müssen. Und dann ist nicht mehr die Gnade allein das, was errettet, sondern dann kommt dieses religiöse System durch die Gesetzeswerke, durch Beschneidung und durch alles mögliche Halten. Das kommt dann noch hinzu. Ja, das Problem ist nur, dass kein Mensch es schaffen kann, wirklich das Gesetz zu halten. Es ist unmöglich. Darum können wir durch Gesetzeswerke einfach nicht errettet werden und zu Gott kommen. Also die das halten oder die das lehren, die halten selbst dieses Gesetz nicht. Ja, auch heutzutage, wo Beschneidung ja eigentlich gar kein Thema mehr ist. Beschneidung, ist das für uns ein Problem irgendwo? Ich glaube nicht. Das war damals ein Problem, als Israel entsprechend in die Gemeinde eingedrungen ist, als Pharisäer oder Judaisten dem Paulus gefolgt sind, da war das ein Problem. Heutzutage ist diese Beschneidung also selbst das Problem nicht. Und dennoch sind Gesetzeswerke immer wieder etwas, was immer wieder in die Gemeinde eindringt. Und die Gemeinde steht immer in der Gefahr, wirklich die Wahrheit des Evangeliums abzumildern, um Leute zu gewinnen. Ist ja schön, wenn eine Gemeinde wächst, zahlenmäßig. Aber ist das unbedingt ein gesundes Wachstum? Nur weil ja, man viele Leute einlädt in die Gemeinde, kommen sie deswegen zu Gott? Die Gemeinde hat nur den Auftrag, das Evangelium in Wahrheit weiterzugeben. Und Gott wird die hinzutun, die wirklich berufen sind, die diesen Ruf folgen. Und das ist Gottes Werk und nicht das, was wir Menschen machen. Wir Menschen, klar, wir können durch... Ja, es gibt die Bewegung Emerging Church, habt ihr sicherlich alle von gehört, wo dieses Wohlstandsevangelium gepredigt wird. Die Kirchen sind voll. Da sind viele Menschen. Die Kirchen sind wirklich sehr voll. Aber ist das noch ein errettendes Evangelium, was da gepredigt wird? Das ist es meiner Meinung nach nicht. Ja, der natürliche Mensch oder die menschliche Natur hat ein Riesenproblem zu akzeptieren, dass er nicht vollkommen vor Gott ist oder dass er Gott nichts bringen kann, nichts zurückgeben kann, sondern dass allein Gott es tun muss, dass der Mensch errettet wird. Allein Gottes Gnade, allein sein Werk, nicht der Mensch, der kann nichts dazu tun. Aber das ist in unserer Natur, dass wir immer irgendetwas vor Gott bringen wollen. Das war, irgendwie muss er ein Opfer, was er machen, oder irgendetwas, was er sagen, das muss ihm doch gefallen, das muss doch gut sein. Wir wollen immer irgendwo etwas dazu tun und können nicht akzeptieren, dass wir vor Gott geistlich arm sind, dass wir wirklich arm sind und nichts ihm bringen können. Allein seine Gnade, die er dem schenkt, der an ihm glaubt, die er jedem schenkt, die an dem Sohn glauben, an seinen Sohn glauben, Die Gnade schenkt er jenen, der erkennt, ich bin schuldig vor Gott. Ich bin ein Sünder. Und wer bereut, wer aufrichtig bereut, wer Buße tut, dem schenkt er die Gnade. Nur wirklich, wer erkennt, dass er absolut vollkommen auf dieser Gnade Gottes angewiesen ist und sie wirklich im Glauben annimmt, der kann überhaupt frei von diesem Gesetz sein. Sonst kommt die immer wieder, diese Gesetzlichkeit in unsere Gedanken. Es ist immer eine Verführung und sie verfolgt uns unser Leben lang, bis wir ja wirklich von dieser Welt gehen. Erst wenn unser Fleisch besiegt ist, ist diese Versuchung von uns genommen. In Vers 14 sagt Paulus ganz klar: Ich würde mich nie rühmen, dass ich viele Menschen gewonnen habe. Das ist mir total fern. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Er rühmt sich für eine einzige Tatsache. Sein ganzer Ruhm ist Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Und zwar auch für ihn. Auch für Paulus ist er gestorben. Und das ist sein ganzer Ruhm. Also, Jesus Christus, der hat ihm, obwohl er wirklich der größte Verfolger war, also Paulus war wirklich der größte Verfolger der Gemeinde, und Jesus hat ihm ja die Gnade geschenkt. Er ist ihm nachgegangen und hat ihm sogar dieses Amt er ist ihm nachgegangen und hat ihn berufen zum Apostelamt. Also sein ganzer Ruhm ist wirklich nur Jesus. Ja, Paulus weiß, dass er die Gnade nicht verdient hat. Doch er weiß, dass er durch den Glauben ja wirklich Gnade vor Gott gefunden hat. Jesus ist nun wirklich seine ganze Freude geworden und sein ganzes Leben. Für ihn hat die Welt nichts mehr zu bieten und er sagt über sich selbst, er ist dieser Welt gestorben, er ist dieser Welt gekreuzigt. Und diese Welt ist ihm auch gekreuzigt, das heißt, sie kann ihm nichts mehr bringen. Ja, die von Menschen gemachten Religionen gelten für ihn nichts. Überhaupt nichts mehr. Ebenso wie diese ganzen fleischlichen Verführungen oder Verlockungen, die diese Welt zu bieten hat. Die bedeuten ihm nichts mehr. Ja, Jesus allein, und zwar Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden und auch für seine Sünden gestorben ist. Also er bezieht das immer auf sich auch. Das, was er sagt, ne, er ist für unsere Sünden gestorben. Für seine genauso. Ja, bei Jesus gilt Beschneidung und oder Unbeschnittenheit oder Unbeschnittensein gilt für ihn nichts. Für ihn gilt eine neue Schöpfung. Ich möchte den Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17 vorlesen. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ja, durch die Wiedergeburt sind wir neu geschaffen. Wir sind eine neue Kreatur und ein neues Geschöpf. Ich lese noch die Verse aus Johannes 3, aus ja, die Verse 3, 5 und 6 lese ich. Jesus antwortete und sprach zu ihm, also zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Jesus antwortete weiter: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Ja, das Wasser ist hier ein Symbol dafür, für die Reinwaschung von unseren Sünden. Und die erfolgt eben durch die Buße. Es ist das lebendige Wasser gemeint, welches Jesus auch unter anderem der Frau am Jakobsbrunnen angeboten hat, dieser Samariterin, die ja eine Sünderin war. Dieses Wasser hat er ihr angeboten. Und dieses lebendige Wasser kann uns wirklich von Sünden befreien. Es ist zwar jetzt ein Symbol, aber eine geistliche Wahrheit, die er so erklärt. Ja, wer wirklich Buße tut und an Jesus glaubt, der bekommt von Gott einen neuen Geist, einen Heiligen Geist. Er wird von neuem geboren, wiedergeboren. Und von da an ist er eine neue Schöpfung, durch den Heiligen Geist. Damit sind auch wir dieser Welt gekreuzigt und wir sollen auf keinen Fall unsere Freude in dieser Welt suchen, sondern Jesus soll unsere Freude sein, er allein. Diese Welt zu suchen bedeutet eigentlich immer zwangsläufig, dass wir in Sünde fallen. Die Welt hat Sünde oder Verführung und Fall von Gott weg zu bieten. Wir können zwar nicht mehr aus der Gnade fallen, die haben wir, aber wir können ja dadurch eben unser Blick von Gott abwenden und dann hat diese Welt sehr wohl auf einmal was für uns zu bieten und zieht uns von Gott fern. Sie kann uns nicht mehr von ihm trennen, wenn wir einmal diese Gnade angenommen haben, aber ja, sie kann unser Verhältnis, unser tiefes Verlangen zu Gott wirklich auch ja, schmälern, dass wir ihn nicht mehr so suchen, wie wir sollten. Ja, Beschneidung hat keine Bedeutung mehr. Vor Gott hat ein hingegebenes Herz Bedeutung und das bringt uns näher zu Gott. Wirklich Hingabe. Ja, wer nach der Schöpfung wandelt, nach dieser Neuschöpfung, die wir bekommen haben, also nach dem Heiligen Geist wandelt, der ist überhaupt fähig, diesen Frieden, den Gott ja in unsere Herzen legen will, wirklich zu erfassen, diesen Frieden anzunehmen. Wenn wir ihn in der Welt suchen, dann haben wir keinen Frieden im Herzen, dann ja, kann dieser Frieden auch von uns genommen werden. Aber das macht Gott, weil er uns weil er uns nicht quälen möchte, sondern weil er möchte, dass wir wieder nach diesem Frieden im Herzen Ausschau halten, dass wir wieder zu ihm wieder zurückkehren, dass wir ihn wieder suchen. Ja, wer nach der neuen Schöpfung wandelt, nach dem Heiligen Geist, der ist auch fähig, wirklich Barmherzigkeit, die wir von Gott erhalten haben, zu erkennen und auch dann weiterzugeben. Ich glaube, sonst ist es ziemlich schwer. Wenn wir, umso mehr wir in dieser Welt leben, umso weniger Barmherzigkeit können wir auch ausüben. Erst die Erkenntnis wirklich unserer geistlichen Armut, dass wir vor Gott nichts haben, kann diese Gnade wirklich groß machen, dass wir verstehen, nur Gnade. Ja, wer den Frieden dieser Welt sucht, der muss sich dieser Welt anpassen. Der muss diesen Gesetzen dieser Welt muss er dann folgen. Er wird praktisch Ein Stück weit wie der Sklave dieses Gesetzes. Ja, Johannes 1, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 möchte ich lesen. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Also man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder man dient dieser Welt und dem Mammon, oder man dient wirklich Gott. Beides zur gleichen Zeit, das geht nicht. Dann hinkt man und da kommt nichts Gescheites bei raus. Klar, wer der Welt folgt, bei dem kommt letztendlich auch nichts Gescheites raus, weil er ist verloren. Aber wer Gott liebt, wer den Vater liebt, der hat viel zu erwarten in Zukunft. Ja, dass Paulus hier Israel erwähnt, ich lese nochmal den Vers vor. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen. Und über das Volk und über das Israel Gottes. Ja, dass er hier Israel erwähnt. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie die Gemeinde, dass Paulus in der Gemeinde das neue Israel sieht. Oder dass die Gemeinde das wahre Israel ist. Das ist ja etwas, was immer wieder gerne von etlichen Auslegern auch gesagt wird, ne, dass wir die Segnung Israels haben. Die haben wir nicht. Wir haben andere Segnungen. Wir haben ja größere Segnungen, die Israel noch nicht empfangen hat. Dass Paulus hier auch Israel wirklich erwähnt, das hat damit zu tun, dass er wirklich Israel, dass er sein Volk ist, dass er sie dennoch liebt, obwohl sie ihn am meisten verfolgen, obwohl sie ganz weit von Gott weg sind, hat er eine tiefe Verbundenheit zu Israel. Es war richtig, dass es gibt die Verse, dass wir in dem Wurzelstock Israels, dass wir mit eingepfropft sind. Aber das heißt nicht, dass wir Israel sind. Ja, Paulus zeigt wirklich seine tiefe Verbundenheit mit seinem Volk und wünscht sich wirklich vom Herzen, dass wirklich Gottes Frieden und Gottes Barmherzigkeit auch diesem Volk wirklich widerfährt, dass dieses Volk dieses erkennt und dass dieser Frieden und dass dieser Frieden und die Barmherzigkeit wirklich auf dieses Volk fallen, dass sie das erfahren. Ja, 17, mit keine Mühe machen. Ja, ab jetzt machen wir, ich lese den Vers auch nochmal, ist schon lange her, ne? Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinen Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Ja, mit keine Mühe machen, meint Paulus, dass seine Worte zur Rechtfertigungslehre, die sind absolut, die lassen keinen Widerspruch hinzu. Es ist nicht notwendig, darüber zu diskutieren. Er hat Vollmacht von Jesus und er hat die Stellung eines Apostels, eine herausragende Stellung, dass er wirklich die Fähigkeit hat, die Gemeinde zu lehren. Die sollen darüber nicht diskutieren. Wahrscheinlich ist das vorher immer wieder passiert. Er sagt ganz klar, er ist von Jesus eingesetzt, um den Heiden das Evangelium zu bringen. Und er lehrt das Evangelium in Wahrheit. Ja, wenn er hier von den Malzeichen redet, Damit sind nicht hier die Stigmata gemeint, ne? Das, die Male Jesu, die er an Händen und Füßen und in der Seite getragen hat, oder die er trägt, die hat Paulus nicht. Aber er wurde aufgrund, weil er das Evangelium verkündet hat, wurde er geschlagen, ausgepeitscht, wurde gesteinigt und das in Galatien. Das ist in Galatien passiert. Na, also die sind Zeugen geworden, die Gemeinde da, dass das alles passiert ist. Und diese Wunden und Narben, die trägt er noch. Und von diesen Narben redet er. Und ihm war es egal, dass das passiert. Was heißt egal? Egal nicht. Aber er hat das lieber in Kauf genommen, anstatt ein anderes Evangelium zu erzählen, wo er vielleicht nicht verfolgt worden wäre. Nein, die Wahrheit ist ihm wichtiger und dafür erleidet er das alles. Also er ist das beste Beispiel, was es heißt, wirklich für Gott zu leben oder was es bedeuten kann. Nicht jeder wird verfolgt oder nicht jeder wird geschlagen oder gesteinigt. Na, aber was es wirklich heißt, die Wahrheit über sein eigenes Wohlergehen zu stellen. Na, dass er wirklich das Recht hat, die Gemeinde zu verklagen, wenn sie etwas anderes als Evangelium bringen, als nur die Gnade. Er hat das Recht dazu. Er hat dafür halt auch gelitten. Ja, Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 2, da schreibt der Timotheus, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das ist der Auftrag, den er Timotheus gegeben hat. Und er weiß, dass Timotheus um das Evangeliums willen auch sehr leiden muss. Dass er in der Gemeinde auch angegriffen wird. Dass er auch, weil er jung ist, ihm die geistliche Fähigkeit abgesprochen wird, das Evangelium weiterzugeben. Aber in Wahrheit war Timotheus viel weiter als die Gemeinde, in der er eingesetzt war. Er war geistlich viel weiter und fitter als der Rest der Gemeinde. Ja, anders als in den Briefen hat Paulus dieses Mal keinen persönlichen Gruß gegeben. Vielleicht liegt es daran, dass es der erste Brief war und dass er ja noch nicht weiß, wo jetzt viele Leute, die ihm wichtig geworden sind, hingekommen sind. Aber er hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so die große Mitarbeiterschar, die er auch überall dann zurückgelassen hat. Und die Kontakte in der Gemeinde waren halt noch nicht da. Deswegen gibt es in diesem Brief wenig oder in diesem Fall gar keine persönlichen Grüße. Aber dennoch schließt er mit einem Segen und er wünschte diesen Segen allen, dass sie wirklich auf die Gnade unseres Herrn vertrauen. Dass dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit ihrem Geist sei. Ja, mit diesem Wunsch möchte ich auch diese Predigt schließen, damit die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit unserem Geist, liebe Geschwister. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit unserem Geist. Amen. Ja, ein letzter Vers, beziehungsweise es sind drei Verse, möchte ich noch vorlesen, habe ich noch nicht gemacht, aber im Galater kam diese Verse immer wieder regelmäßig vor. Den erweitere ich jetzt um einen Vers, das ist Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gnade ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, lasst uns aufstehen und zum Abschluss beten. Ja, Herr, du weißt, dass wir ja die gleichen Probleme haben wie damals die Christen in Galatien. Ja, immer wieder ja, scheint uns tief in unseren Herzen deine Gnade nicht auszureichen. Aber das ist falsch. Deine Gnade reicht vollkommen aus. Die schenkst du jedem, der wirklich an dein Wort glaubt, der an Jesus glaubt. Hab Dank, ja, dass wir das erkennen durften, dass wir nun deine Kinder sind. Herr, schenke aber auch, dass wir ja, nicht nach den Regeln dieser Welt oder nach irgendeiner Religiosität ja, wandeln, sondern dass wir allein ja, aus Liebe zu dir und ja, aus der Gnade heraus, dass wir daraus wandeln, so wie du es möchtest für uns. Herr, schenke, dass wir den Verführungen widerstehen und dass wir ja, Freude daran haben, an ja, deinem Frieden, den du schenkst, an ja, wirklichen tiefen Frieden im Herzen. Herr, auch wenn ja, wir ja, das Glück haben, nicht in der Verfolgung zu sein. Herr, so weiß ich, dass es viele Christen um uns herum doch erleben müssen und dennoch wächst dort die Gemeinde und ja, sie sind stark ja, in deiner Gnade und nicht in den Gesetzeswerken. Herr, dafür sind sie bereit, Verfolgung zu erleiden. Herr, wenn das hier in Deutschland auch mal wieder passieren sollte, dann bereite uns bitte vor, dass wir ja nicht fallen, dass wir bei dir bleiben und ja, dass wir ja an alles, was du uns gegeben hast, denken und ja, uns das wichtiger ist als ja alles, was ja die Welt gegen uns ja fahren kann. Herr, bewahre du uns. Amen.